Hallo da draußen. Bevor die Episode gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Komm doch mal wieder rein zu uns in eine der Globetrotter-Filialen bei dir um die Ecke. Denn die Workshop- und Veranstaltungssaison ist gestartet. Dich erwarten authentische Abenteuergeschichten, wertvolle Inspiration und Profi-Know-how. Das alles in entspannter Clubhütten-Atmosphäre. Sichere dir jetzt die begehrten Tickets und komm gerne vorbei. Wir freuen uns auf dich. Das ganze Programm findest du auf globetrotter.de/Veranstaltungen. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Episode Rausgehört.
Das ist so ein total ursprüngliches Leben, ohne Handyempfang, ohne Fernseher, ohne Radio. Und die verbringen da die Sommer, sitzen abends draußen und erzählen sich Geschichten.
Viele kennen sie aus den öffentlich-rechtlichen Sendern und Mediatheken. Mit ihrem Format Ostwärts ist Julia Finkernagel schon lange sehr erfolgreich. Immer wieder reist die Reisejournalistin Richtung Osten, trifft Menschen, erzählt ihre Geschichten und taucht ein ins dortige Leben. Ich will von Julia wissen, wie es ihr gelingt, immer wieder neue Abenteuer zu finden und spannend zu erzählen. Was sie so sehr an Ländern wie Georgien oder Regionen wie dem Baltikum fasziniert. Und natürlich schauen wir auch kurz in ihr neues Buch rund um die Psychologie des Reisens. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen. Die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Hallo Julia, grüß dich.
Hallo Joris.
Mensch, du, Reisen, Recherchieren, Abenteuer erleben, das klingt ja eigentlich nach einem ziemlich erfüllten Berufsleben, ne? Oder wie redest du über deinen Job so?
Es ist nicht das schlechteste Leben. Es fühlt sich manchmal nicht an wie ein Berufsleben, obwohl es sich oft sehr anstrengend anfühlt. Also ich bin immer so zwischen dieser Begeisterung und manchmal ist aber auch ein bisschen Erschöpfung dabei und ich denke, boah, jetzt brauche ich mal eine Pause. Und das ist ganz schön irgendwie, das Filmemachen mit dem Schreiben abzuwechseln. Oder jetzt bin ich ja auch noch Coach und dann habe ich immer so eine Phase dieses, eine Phase dieses und das ist für mich ganz gut, zwischendurch was anderes zu machen. Ich könnte keinen Job von 8 bis 17 Uhr machen, wo ich immer am Schreibtisch sitze und immer die gleichen Aufgaben erledige. Das habe ich ausprobiert, aber war nichts für mich.
Ja. Dazu habe ich gleich auch noch ein, zwei Fragen. Ich glaube, das können jetzt alle sehr gut verstehen, die diesen Podcast hören. Alle nicken schon fleißig. 9-to-5-Jobs sagen wir Nein zu, auf jeden Fall.
Ja, und die, die ihn im Büro hören.
Oh je, stimmt, auch Grüße an die, genau. Aber genau. Das nächste Abenteuer wartet bestimmt schon auf euch.
Genau.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du heute erzählen wirst. Wir werden ja gemeinsam Richtung Osten aufbrechen. Was du da schon alles erleben durftest, konkret zum Beispiel in Georgien, das jetzt hier im Podcast.
Rausgehört.
Du hast es eben schon kurz erwähnt, auch du hattest vor deinem heutigen, ich sag mal, Reisejournalistin Alltag auch einen anderen, in Anführungszeichen, normalen Job. Du warst am Airport Frankfurt, glaube ich, tätig. Und ja, es war irgendwo spannend, sagen wir es mal so, aber nicht so ganz erfüllend, oder?
Es war toll. Es war eine schöne Zeit, für die ich sehr dankbar bin. Ich hatte als Werkstudentin dort angefangen und als ich mit dem Studium fertig war, was eigentlich überhaupt nicht zum Flughafen passte, ich habe Design studiert, haben die mir dort einen Job angeboten. Und weil ich den Flughafen so geliebt habe und diese ganze Atmosphäre dort, habe ich gedacht, das mache ich jetzt. Ich will gar nicht in eine Werbeagentur. Ich finde das cool hier. Und bin dann so, ja, über viele Projekte, über viele Jahre immer mehr in so wirklich so Flughafentiefen eingestiegen. Ich war am Schluss im Flughafenbetrieb und habe die Betriebsplanung Flugbetrieb geleitet.
Ach je, okay.
Und hatte 10 Mitarbeiter, also war dann auch so von der Projektverantwortung in die Linienverantwortung. Und irgendwann dachte ich, warte mal, stopp mal kurz. War das jetzt das, was ich vorhatte? Ist das jetzt hier der Plan für mein Leben und will ich das so weitermachen? Und bin dann so ein bisschen in eine vorgezogene Midlife-Crisis gerutscht und habe gedacht, ich muss eine Auszeit nehmen. Ich muss jetzt einfach mal kurz die Bremse ziehen und aus diesem Hamsterrad raustreten. Und habe das durchgesetzt als Erste am Flughafen, die überhaupt so ein Sabbatjahr bekommen hat. Mit sehr viel Überredungskunst. Und bin dann mit dem Rucksack losgezogen. Und habe eine große Reise gemacht, erstmal durch Südostasien, später Skandinavien, später Nordamerika und habe auf dieser Reise Reiseberichte geschrieben. Und da war mir überhaupt nicht klar, dass das was Berufliches sein könnte. Ich habe das aus purer Freude gemacht. Ich habe im Internetcafé gesessen, so alle paar Wochen und geschrieben und die Zeit vergessen und war einfach nur total glücklich. Und diese Berichte sind beim Mitteldeutschen Rundfunk gelandet und die Kulturchefin hat mich eingeladen auf ein Praktikum.
Ach, spannend. Du warst Bloggerin und dann hat man das dort gefunden. Ach,
ich war nicht mal Bloggerin. Ich war viel zu faul, mir einen Blog einzurichten. Das hatte ich eigentlich vor. Das war so, waren die Anfänge. Das war 2007, diese Reise, ne?
Ja, ja.
Und ich habe wirklich einfach nur eine E-Mail geschrieben mit einem Verteiler von, ich weiß es nicht, 100 Leuten. Und die haben das aber alle weitergeleitet. Also die Flughafenkollegen haben das an die weiteren Kollegen weitergeleitet. Und ich dachte so, das geht an meinen Inner Circle. Aber der wurde immer ein bisschen größer. Also es war nicht mal wirklich ein Blog, den man jetzt heute noch nachlesen könnte.
Du warst doch so heimlich ein Star schon, ohne es zu wissen. Du warst eigentlich irgendwie nur im Sabbatjahr und hast zwischendurch mal ein bisschen was in die Tasten gehackt.
Also ich wäre auf jeden Fall diese Speerspitze der Leute, die ihre eigenen Reisen aufnehmen und dann auf YouTube zeigen. Also das war ich dann später, als ich beim MDR dann, als ich in diesem Praktikum war, sollte ich einen Testfilm machen. Das habe ich gemacht, der kam gut an und dann haben wir gesagt, okay, wir haben hier so ein Konzept in der Schublade für eine Sendung, die heißt Ostwärts und kannst du dir das vorstellen? Und da habe ich noch gesagt, ja schon, aber ich muss in 2 Monaten wieder am Flughafen aufschlagen und dann haben die mir das so schmackhaft gemacht, dass ich gedacht habe, ich gehe jetzt nicht zurück, ich springe jetzt ins kalte Wasser und habe dann mit unserem Reisvorstand am Flughafen gesprochen. Es war mir super peinlich, dem zu sagen, ey, ihr seid mir so entgegengekommen, aber ätschi bätschi, ich komme doch nicht zurück. Und hat er gesagt, weißt du was oder wissen Sie was, wir verlängern Ihnen diese Freistellung. Wenn das schief geht beim Fernsehen, dann fangen Sie wieder bei uns an. Und das war natürlich sensationell, wow. mit diesem, also zu wissen, Netz und doppelter Boden. Ich kann das jetzt machen und wenn es schief geht, ist es zwar peinlich, aber es ist nicht das Ende der Welt und ich kann da wieder arbeiten. Ich bin aber nie zurückgekommen.
Also wirklich an der Stelle mal herzliche Grüße an die Bereichsleitung da im Flughafen. Das sind ja wirklich großartige Worte, die da gefallen sind. Es ist ja so ein Schritt, da arbeiten andere ihr Leben lang drauf hin und versuchen irgendwie im Fernsehen irgendwie mal ihr Gesicht da vor eine Kamera zu kriegen.
Ja.
Bei dir kam es genau andersrum und vielleicht macht es das auch umso authentischer, oder? Dass du immer so im Herzen eigentlich eher die Reisereporterin warst und dann kam halt irgendwann mal eine Kamera mit dazu, oder? Wie waren so die ersten Schritte auf einmal mit Kamera?
Ich glaube, also erstmal, ich habe einen Kameramann bekommen, der ein alter Hase war. Da hat unser Redaktionsleiter drauf geachtet. Der hat gesagt, also wenn du schon nichts kannst, geben wir dir einen mit, der immer die Ruhe bewahrt und der auch ein bisschen älter ist. Das ist der Michael Matz. Und mit dem habe ich wirklich jeden einzelnen Ostwärtsfilm gedreht. Also ich habe auch andere Filme gemacht für Arte. Die habe ich dann auch mal mit jemand anderem gemacht, je nach Sender. Aber mit dem Michael habe ich immer Ostwärts gemacht. Und wir sind halt jetzt ein eingespieltes Team. Und ich wusste, ich habe da jemanden an der Hand, der denkt an alles. Denn du musst, wenn du Filmautorin bist, du bist ja eben nicht nur die Protagonistin vor der Kamera, sondern ich bin ja auch für den Inhalt verantwortlich und mach da ein bisschen Regie und bin die Autorin. Und da gibt es am Anfang 1000 Sachen, die du einfach vergisst, wo du nicht dran denkst. Und wenn du dann jemanden hast, der weiß, was du im Schnitt brauchen wirst, hat er das halt einfach so gemacht. Also er hat mich wahnsinnig unterstützt und es ist natürlich auch eine tolle Freundschaft geworden.
Wie ist das mit dem Format Ostwärts? Wir haben jetzt schon öfter drüber gesprochen. Ich habe vorher natürlich auch ein paar Videos mir angeschaut, in der ARD-Mediathek zum Beispiel. Aber für alle, die es nicht kennen, wie würdest du es beschreiben? Ostwärts klingt erstmal, die packt den Rucksack und reist Richtung Osten, oder?
Genau, eine private Person macht eine Reise Richtung Osten und macht persönliche Erfahrungen. Und wir nehmen alles auf, was ihr geschieht. Also auch die Pannen, auch die Fettnäpfchen. Und erzählen es so, wie es ist. Das ist das, was ich eben meinte mit das, was Leute dann später auf YouTube gemacht haben. Also es ist nicht Hochglanzfernsehen. Wir sind auch nur zu zweit unterwegs. Wir hatten am Anfang auch keinen Tonmann dabei. Wir haben das morgens einmal eingepegelt am Ton. Und dann musste das so reichen, sollte sich der Cutter mit rumschlagen. Und ich habe das ja nicht studiert, also das, weil du mich eben gefragt hast, wie sich's angefühlt hat. Es hat sich leicht angefühlt, weil ich da unglaublich Lust drauf hatte. Und gleichzeitig wusste ich auch immer, es gibt Leute, die haben Journalismus studiert, die haben Volontariat gemacht, die haben das alles gelernt, die können das alle viel besser. Also ich hatte schon auch das Bedürfnis, ich habe dann später noch eine Filmausbildung gemacht, weil ich dachte, du musst das jetzt mal hier auf einen soliden Fuß stellen. Aber ich glaube, diese Leichtigkeit und da teilweise auch dieses Nichtwissen von Dingen haben es mir locker gemacht. Ich konnte mein Naturell voll ausleben.
Und du bist auch authentisch geblieben. So viel kann ich schon mal vorher schicken für alle, die es noch nicht gesehen haben, was man über dich so zum Beispiel alles entdecken kann in der ARD-Mediathek. Sag mal kurz, wo warst du schon überall? So Richtung ostwärts gedacht, welche schönen Länder hast du alle schon mittlerweile abgehakt?
Also wir reden ja gleich über Georgien. Ich war aber auch öfters in Russland. Ich war in Südwestrussland, also im Hohen Kaukasus, sozusagen auf der anderen Seite der georgischen Grenze. Wunderschön. Bin aber auch von Moskau bis zum Baikalsee gefahren mit der Transsibirischen Eisenbahn. Wir haben eine große Seidenstraßenreise gemacht. Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan. Ich war im Baltikum, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei. Also so immer so ein bisschen mit diesem Blick auf den Osten, auf die ehemaligen Bruderstaaten, weil der Mitteldeutsche Rundfunk hat ja immer diesen Sendegebietsbezug. Und natürlich wollten die gerne, dass ich Ziele bereise, wo ihre Zuschauer eine emotionale Anknüpfung zu haben oder wo sie vielleicht selber auch früher hinreisen durften. Das war ja sehr eingeschränkt.
Stimmt, die ehemalige DDR. Ja, also spannend auch, glaube ich, was du da stellvertretend für viele Menschen dann erleben darfst oder Jugenderinnerungen, die dann wieder hochkommen beim MDR-Zuschauer, der Zuschauerin. Was ist für dich persönlich so spannend, wenn man Richtung Osten, wenn man ostwärts reist? Was macht die Menschen, was macht die Länder dort so besonders für dich?
Also was die Menschen ausmacht für mich, ist eine große Herzlichkeit und etwas sehr Unverstelltes. Die sind, wie sie sind, und die haben nicht so viele Schichten oben drüber. Ich finde, dass das etwas, also je weiter Richtung Westen man kommt, also auch dann wirklich USA-Westen, umso mehr sind dann noch so Schichten drüber. Wie will ich wirken? Wie will ich aussehen? Und das ist, also das stimmt jetzt auch nicht ganz, weil es gibt eine Generation, die dort sehr pur ist. Und dann gibt es natürlich jetzt die nachrückende Generation. Die haben alle gemachte Fingernägel, die haben alle ihre Lippen gemacht. Die gehen nicht mehr ungeschminkt vor die Kamera. Das ist heute auch anders, als ich angefangen habe. Das muss man auch sagen. Also dort ist schon ein großer Fokus, besonders bei den Frauen, auf Schönheit, hohe Ästhetik. Wie auch immer die geartet ist, ja, hat man ja unterschiedliche Geschmäcker, aber das ist schon wichtig. Aber wenn du so auf dem Land unterwegs bist, und das ist ja das, was mir besser gefällt, ich verlasse eigentlich immer die großen Städte relativ schnell und wir fahren aufs Land und ich habe ja auch immer einen einheimischen Gastgeber oder eine Gastgeberin dabei, dann kommen wir so dahin, wo es so pur ist und so ursprünglich und so unverstellt. Und das ist eine ganz große Herzlichkeit und Gastfreundschaft und das liebe ich sehr.
Wie bereitest du dich eigentlich vor? Ich meine, so ein Stück weit kenne ich das hier von so einer Podcast-Episoden-Vorbereitung. Man recherchiert ein bisschen, man führt vielleicht Vorgespräche. Aber bei euch, bei Ostwärts, geht es ja auch darum, vieles spontan zu erleben. Also eigentlich läuft ja die Kamera dann gefühlt immer mit. So stelle ich es mir zumindest vor. Ja. Andererseits weiß ich auch, gerade bei TV-Produktionen ist viel Geld im Spiel. Da kann man nicht zu viel rumprobieren oder zu viel ins Risiko gehen. Wie kriegst du dahin, irgendwie vorab zu recherchieren, ein paar Skripte vielleicht auch zu schreiben, aber es trotzdem noch authentisch passieren zu lassen?
Ich muss da zwei Sachen immer verbinden. Das eine ist diese Neugier und dann ist da die gute Vorbereitung. Ich muss natürlich vorher ein Skript abgeben. Das wird mit der Redaktion besprochen. Was sind Geschichten, die könnten passen? Und dann muss ich aber eine große Offenheit mitbringen, wenn ich dann vor Ort bin und uns wirklich jemand begegnet oder in seinen Keller einlädt oder was kochen will, dass ich dann sage, okay, ich halte mich jetzt nicht an das, was wir ausgemacht haben. Ich finde hier gerade eine Geschichte, die hätte man nie in ein Skript schreiben können. Und die machen wir jetzt und die drehen wir jetzt. Und wir drehen wirklich sehr viel. Wir haben unglaublich viel Rohmaterial, weil du auch oft nicht weißt, wie entwickelt sich eine Geschichte. Und das ist aber das Schöne an Ostwärts und das ist auch das Besondere, dass eben nicht alles vorbesprochen ist. Wir kommen jetzt da rein, dann reden wir mit euch auf dem Sofa und nach 20 Minuten werden wir etwas kochen und dann wollen wir hinterher noch ein Bild haben, wo wir alle am Tisch sitzen. Da werden mir schon beim Erzählen die Zähne lang, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Aber das ist natürlich auch anstrengend für den Kameramann, weil er weiß, der ist von morgens bis abends, muss der aufmerksam sein und ich natürlich auch. Aber das macht die Geschichten dann so besonders und ich lese mir vorher was an. Ich gucke, also ich kriege jetzt irgendein Land vom Sender gesagt, du fährst nach Georgien oder du fährst in die Mongolei, dann recherchiere ich ein bisschen, dann lese ich mir was an und dann ist die erste Aufgabe von mir, einen einheimischen Gastgeber zu suchen. Und wenn ich diese Person gefunden habe, das mache ich über Mundpropaganda, schreibe E-Mails, frage Reisebüros. In den Reiseführern ist hinten drin immer eine Danksagung und da wird ganz oft einem Einheimischen gedankt. Und das ist meistens eine gute Adresse. Und wenn es der nicht ist, hat der vielleicht eine andere Adresse für mich und sagt, ja, hier, der und der, der macht das. Und dann finde ich jemanden und die Anforderung ist immer, lebt in dem Land, also fährt nicht mit mir hin, sondern lebt in dem Land, ist dort einheimisch, spricht gut Deutsch, weil wir das überhaupt nicht im Budget haben, jetzt noch Untertitel zu machen oder den zu synchronisieren, und hat gute Geheimtipps. Also und die Chemie mit mir muss natürlich stimmen. Und dann machen wir eine Videokonferenz und dann sehen wir, passt das oder nicht. Das weißt du relativ schnell, ja, könnte hinhauen mit uns. Und mit dieser Person, da frage ich dann schon, was gibt's denn für besondere Orte? Hast du Verwandte auf dem Land? Können wir die besuchen? Wäre das möglich? Und dann stricke ich mir das so zusammen und weiß, okay, das und das und das könnte klappen. Und dann habe ich so eine heimliche Wunschliste, was immer toll ist. Es ist immer toll, irgendwo eine Hochzeit zu entdecken oder irgendein Familienfest. Es ist immer toll, also so traditionelles, kulturelles, von mir aus auch Folklore irgendwo zu entdecken. Ich will immer alles probieren, was es zu essen gibt. Ich werde gegen meinen Willen auch alles trinken, was es zu trinken gibt. Ist nicht so meins. Und jede Panne wird mitgenommen. Das sage ich denen nicht, weil die sollen ja keine Pannen irgendwie fingieren, aber das wissen die. Also wenn uns so etwas passiert, wenn wir liegen bleiben, wenn irgendwas schief geht, nicht wundern. Der Michael hat den Auftrag, der muss das filmen. Mir ist ganz am Anfang auf dem ersten Dreh mal ein Pferd auf den Fuß getreten. Und das hat echt wehgetan. Und der Michael hat sofort seine Kamera abgelegt, um mir zu Hilfe zu kommen. Und da musste ich noch am Anfang alle 2-3 Tage der Redaktionsleitung Meldungen machen. Und habe das erzählt. Und unser Chef ist ausgeflippt und hat gesagt, bist du wahnsinnig, der soll das aufnehmen, der soll dir nicht helfen. Und, und jetzt ist das einfach klar, also dass der Michael weiß, egal was passiert, auch wenn er ein wahnsinnig lieber, hilfsbereiter Mensch ist, er muss weiter filmen. Und das macht er jetzt auch.
Ja, klar.
Das zieht er jetzt
es
durch.
Ist halt ein Job. Ja. Ja. Aber ich finde das schön, wie du es auch beschreibst. Klar, einerseits muss es professionell umgesetzt werden. Andererseits seid ihr eben doch authentisch Reisende, weil nicht alles vorher geskriptet und abgesprochen ist. Und ich finde, man nimmt auch viel als einfacher, normaler Reisender mit. Man kann ja auch zum Beispiel Couchsurfing betreiben und vorab vielleicht mit den potenziellen Gastgebern einfach mal sprechen, ob das matchen würde und ob man dann ein spannendes Abenteuer erlebt, so wie du das eben auch für deinen Job in dem Moment dann machst. Und du hast jetzt Georgien auch eben schon kurz angesprochen. Lass uns mal eintauchen in Georgien, in dieses Land, von dem ja die Menschen selbst sagen, finde ich ganz schön, das ist das schönste Land der Welt. Ja. Wie ist es für dich? Also wie bist du auf Georgien damals aufmerksam geworden? Du warst ja schon öfter dort.
Also ich habe eigentlich ein ganz anderes Land vorbereitet. Ich habe immer irgendein Land vorbereitet, wo ich gedacht habe, ach, das könnte ich jetzt mal vorschlagen. Und dann bin ich zur Programmchefin gegangen und hat sie gesagt, Frau Finkernagel, das haben Sie ganz toll gemacht, aber Sie fahren nach Georgien. Die hatte dann immer irgendwo gehört, das ist jetzt hier, das ist jetzt gerade hip. Und da war das wirklich auch damals noch ein Geheimtipp. Jetzt ist ja Georgien sehr gängig, fahren viel hin, ist auch toll. Aber damals war ich so, aha, Georgien, ja gut. Und dann habe ich angefangen, mich einzulesen. Und dann habe ich gedacht, das ist ja unglaublich, das wird ja der Hammer. Dann bin ich mit einer solchen Vorfreude da schon hingefahren. Es ist halt, Georgien ist halt wahnsinnig kompakt. Du hast eine Fläche, die ist so groß wie Bayern. Und du hast aber hohe Berge, das Meer, fruchtbare Ebenen. Du hast sogar Wüste. Also du hast alles auf kleinstem Raum. Dann hast du diese große Gastfreundschaft. Es ist ein sehr herzliches Land. Du hast unfassbar leckeres Essen. Also die sind andauernd am Essen und am Trinken. Das ist was, wo ich total andocken kann. Und ja, und dann war ich ganz schnell begeistert und ich habe auch einen wahnsinnig tollen Gastgeber dort gefunden. Der war, hatte 12 Jahre in Deutschland gelebt und war gerade mit seiner Frau und seinen 4 Kindern nach Georgien gezogen, um dort ihr Glück zu suchen. Also er ist mit einer deutschen Frau verheiratet und die haben gesagt, komm, wir gehen dahin, wir gründen eine kleine Reiseagentur, wir machen das jetzt einfach. Und ich war seine Rechnungsnummer 1. Und ja, und wir haben uns gegenseitig Glück gebracht. Er war toll und begeistert und noch so frisch in allem. Und ich war toll und begeistert und noch so frisch in allem. Und deshalb ist das eine lustige Reportage geworden, die wir 2011 gedreht haben und die immer noch in der Mediathek steht und immer noch angeguckt wird von Leuten und immer noch gut ankommt.
Ist das die, wo ihr auch Seilbahn gefahren seid zusammen?
Ja.
Weil die habe ich gesehen. Das fand ich so toll. Weil erst wollte er, glaube ich, gar nicht mit. Um ihn geht's ja wahrscheinlich, ne? Und er
Genau, er wollte so, nicht ja, mitfahren, er hat Höhenangst.
Muss nicht.
Ja, genau.
Und du hast gesagt, komm, wir machen das jetzt und irgendwie hast du ihn überredet und dann ist es ja tatsächlich hektisch geworden, ne?
Ja, ja.
In dieser Seilbahn.
Also ich habe den total bequatscht, da mitzufahren und das ist natürlich auch was, was super lustig ist vor der Kamera. Wenn einer zugibt, dass er was nicht machen will, dann hat er bei mir natürlich Pech gehabt, aber ich schone mich ja selber auch nicht. Also ich schenke mir selber auch nichts und dann habe ich ihn bequatscht und dann hat er gesagt, ja gut, okay, wir fahren. Und dann wurde das ganz windig. Diese Seilbahn ist uralt, das ist so eine kleine, wie so ein Ei sieht das aus. Da passen vielleicht 10 oder 12 Leute rein. Dann sind wir losgefahren und dann gab's Wind und dann hat die angefangen zu schaukeln und die Georgier haben natürlich gesprochen. Dann gab's eine Funkmeldung mit dem Gondelfahrer und Gia, so heißt mein georgischer Gastgeber, sagte dann, ja, du verstehst ja auch nicht, was sie reden, weil ich war immer noch lustig drauf, weil ich war so albern, weil ich es so witzig fand, dass er jetzt gegen seinen Willen mitfahren muss. Und dann haben wir da eine ganz nette Frau kennengelernt in der Seilbahn, die wollte dann wissen, ob ich verheiratet bin und nee, noch nicht. Und ja, sie hätte 4 Söhne und ob ich nicht auf der anderen Seite dann mit zu ihr kommen will, dann wird sie mir die mal vorstellen, unverbindlich. Also das sind so kleine, witzige Begegnungen, die einfach, also ja, die das halt ausmachen. Und das sind auch immer die, also ich finde, es sind die besten Geschichten, die man erzählt, wenn man nach Hause kommt. Hinterher sind eben nicht diese Hochglanzfotos, sondern die kleinen Begegnungen und auch alles, was schiefgelaufen ist, die Riesenspinne, solche Sachen. Das sind die Sachen, die du hinterher nach dem Urlaub erzählst. Und wir versuchen sozusagen ostwärts so zu machen, dass das die Geschichten sind, die ich auch auf einer Party erzählen würde.
Absolut, das gelingt euch auch gut. Und ich finde, wenn man einmal so reinguckt in so eine Reportage, zum Beispiel Georgien, hätte ich mir jetzt nie bewusst eine Reportage rausgesucht zu dem Land. Aber man bleibt dann so hängen und guckt dir auch gerne zu und denkt dann, oh, jetzt fahren die noch mit der Bahn und oh, das sieht aber lecker aus da mit dem Essen und aha, da in Ostgeorgien, Tuschetschen, sprechen wir gleich noch drüber, warum leben die denn da nur im Sommer auf dem Berg und so? Also du holst die Leute ja auch in Regionen, wo man sonst vielleicht nicht hinreisen würde. Und auch dort, ich glaube Georgien mittlerweile ist es durchaus mehr ein Tourismusland geworden, aber es ist doch nie das Nummer 1 Land und trotzdem mit dir auch verbunden. Also ich kann mir vorstellen, viele sprechen dich jetzt auch drauf an und sagen, Julia, wenn ich hier nach Georgien mal reise bald, weil das tue ich, ich habe es ja gesehen, das ist schön da, wo sollte ich denn hin?
Ja.
Ich denke, sowas kommt jetzt öfter vor, ne?
Auf jeden Fall. Also ich nagel dann erstmal allen immer mein erstes Buch an die Backe. Ich habe zwei Ostwärtsbücher geschrieben, wo ich die, also wir erzählen ja schon die Geschichten, die eigentlich normalerweise nicht ins Fernsehen gehören, aber in dem Buch erzähle ich noch die Geschichten, warum etwas ist, zusätzlich noch nicht ins Fernsehen geschafft hat, weil ich falle vom Pferd, stehe das durch, bin patschnass, gucke zum Kameramann und der wechselt aber gerade einen Akku. So eine Geschichte kommt dann nicht im Film vor, muss aber auf jeden Fall erzählt und von mir psychologisch verarbeitet werden. Und das habe ich dann ins Buch geschrieben. Also da habe ich einfach noch mal viel mehr Zeit gehabt und viel mehr diese ganzen Begegnungen würdigen können. Das mache ich als erstes. Dann habe ich natürlich immer die ganze Liste mit Restaurants und Orten und dieses und jenes. Und da musst du unbedingt hin. Und und dann versuche ich so, dass meine Begeisterung überspringt, was jemand unbedingt machen muss. Also ich werd schon oft von Leuten gefragt, also egal, wo sie hinfahren, auch Ziele, wo ich noch nie war, werde ich gefragt. Ich fahre irgendwie, wollte jemand nach Patagonien und so eine Südpol-Tour machen, ob ich Tipps hätte, wo ich gedacht habe, nee. Aber warte mal, ich war am Baikalsee. Ich weiß ungefähr, was man braucht, wenn es richtig, richtig kalt wird. Das gebe ich dann auch sehr gerne weiter. Und witzigerweise werde ich jetzt auch ab und zu angesprochen, aber in Georgien werde ich am allermeisten angesprochen. Also Gia und ich, wir haben Jahre später nochmal einen Film für Arte gemacht aus Tuschetschen, wollen wir noch drüber reden. Und da haben wir, bevor wir losgefahren sind, weil es dort keine Lebensmittel gibt, haben wir halt einen Großeinkauf gemacht und waren dann in Tbilisi im Supermarkt. Und Gia ist von einem Mann angesprochen worden, der gesagt hat, ich kenne dich, ich habe dich im Fernsehen gesehen mit so einer Frau. Und dann sagt er, ja, guck mal, die steht da drüben am Gemüse. Das gibt's doch nicht. Und dann sind wir ganz oft bei diesen Dreharbeiten, wenn so Wanderer da unterwegs waren, haben die gesagt, warten Sie mal, die hat ein Kopftuch auf. Ich gehe da mal hin, ich frage mal, sind Sie das? Sind Sie die von Ostwärts? So, ich gesagt habe, ja, also wir können uns duzen und ich bin das. Und dann kam immer raus, dass Leute, die nach Georgien fahren, sich zur Vorbereitung, es gibt anscheinend nicht so viele Georgien-Filme, immer die Reportagen angeguckt haben. Und das ist natürlich, ist total schön. Freue ich mich.
Das, das Beste, was passieren ja. kann. Was würdest du denn sagen, wenn man so Georgien-Einsteiger ist, Georgien für Anfängerinnen und Anfänger nenne ich es jetzt mal, welche Städte, welche Regionen würdest du empfehlen? Wie macht man es am besten?
Also ich würde, also Tbilisi auf jeden Fall anschauen, aber ich würde auf jeden Fall aufs Land fahren. Ich würde nicht nur in die Hauptstadt fahren. Da hast du halt so ein Hauptstadt-Feeling. Das ist ja auch super hip. Da gibt's ganz tolle, hippe Ecken. Da gibt's ganz viel Historisches. Aber ich, Julia, würde immer gerne aufs Land fahren. Wenn ich wenig Zeit hätte, würde ich sagen, einmal in den Hohen Kaukasus, also einmal Richtung Norden und einmal in den kleinen Kaukasus Richtung Süden. Ich persönlich, das ist aber wirklich Geschmackssache, würde mir, wenn ich wenig Zeit habe, das Schwarze Meer sparen. Es gefällt mir nicht so gut. Das ist so ein bisschen Riesenrad-Sommerstimmung, aber nicht auf so eine Weise, die mir gut gefällt. Also ich finde die Natur und die Ruhe schöner als so Party, so Partystrand. Das ist Batumi, dieser Ort heißt Batumi. Das ist so, das ist jetzt für die jungen Leute, glaube ich, super interessant, die gerne dann auch da mal tanzen gehen und die Nacht zum Tag machen, die sind in Batumi gut aufgehoben und ansonsten die so sagen, ich bin eher so ein Outdoor-Typ, ich will eine geile Wanderung machen, die würde ich Richtung Kasbeck schicken. Der ist 5000 Meter hoch, da kann man tolle Wanderungen machen, man muss den jetzt nicht ganz besteigen, aber das ist einfach wahnsinnig schöne Natur. Dann gibt es im Nordwesten gibt es eine Region, die heißt Zwanetien, die ist wahnsinnig schön und grün und so mystisch und märchenhaft. Da ist mittlerweile auch eine Straße hin ausgebaut worden, da kann man jetzt super hinkommen. Wir sind damals noch wirklich über so eine Piste hingefahren und fast abgestürzt mit einem Laster, sieht man auch im Film. Dann im Süden an der Grenze zu Aserbaidschan gibt es einen Ort, der heißt David Gareggi. Der ist manchmal geöffnet und manchmal nicht. Jetzt muss man sagen, es gibt ja gerade so ein bisschen Unruhen. Die sind sich alle nicht so grün in der Region. Da muss man sich vorher erkundigen, ob das offen ist oder nicht. Aber es ist auch total schön, weil da fährt man dann über so grüne Ebenen. Dann gibt es ganz im Osten gibt es den Vashlovani-Nationalpark. Da fährst du durch so Karstgebirge, Wüsten, wo ganz viele Schwalbennester sind, wo auch Schlangen sind. Und meine Herzens... Also dann gibt es die Weinregion, die ist so östlich von der Hauptstadt. Es ist ganz toll, ganz fruchtbar. Da kommt der Gia her, der hat dort seinen Heimatort, Djimiti. Da sagt er, das ist das schönste Dorf von ganz Georgien. Gut, er ist nicht ganz neutral, aber ist wirklich schön. Und meine Herzensgegend, wo es mir gut gefallen hat, ist Tuschetien. Das ist, also da fährst du 10 Stunden hin in den ersten Ort und du fährst über eine Straße, die an, 7-8 Monaten im Jahr gar nicht geöffnet ist, weil da Schnee liegt. Also du musst über einen Pass drüber, über den du nach Tuschetien reinkommst. Und dieser Pass ist geschlossen. Und es ist eine der 10 gefährlichsten Straßen der Welt. Und da haben wir eine Arte-Reportage gedreht. Also da waren Gia und ich dann beide hinter der Kamera. Da waren die Stars hinter der Kamera. Und haben eine Familie gefunden, die dort in dieser Bergregion, in diesem Hochgebirge, ihr Dorf hat. Also die Leute sind in Dörfern und das sind wie so Clans. Das sind ganze Familien, die in den Dörfern wohnen. Also alle kennen sich auch, sind nicht viele Dörfer. Und die fahren im Sommer dann dahin und verbringen die Sommerferien da. Und das ist total abgefahren. Du musst deine Lebensmittel mitnehmen, du nimmst das Wasser aus einer Bergquelle. Von dieser Quelle wird mit einem riesigen, hunderte Meter langen Gartenschlauch eine Leitung gelegt sozusagen ins Dorf. Dann gibt es im Dorf eben diesen Brunnen mit dem Quellwasser, da bedienen sich alle. Dann hat man so kleine Gaskocher und auf denen kocht man. Und es ist so ein total ursprüngliches Leben ohne Handyempfang, ohne Fernseher, ohne Radio. Und die verbringen da die Sommer, sitzen abends draußen und erzählen sich Geschichten und singen ganz viel. Die Georgier machen das habe ich noch gar nicht gesagt, die machen sensationelle Musik und die können ganz toll singen. Die haben so polyphone Gesänge, wo jeder sich auf einen anderen Ton einstimmt und irgendwie passt das aber immer. Und in Tuschetien gibt es dann nochmal besondere Gesänge, die haben ihre eigene Musik, ihre eigenen Traditionen. Da gab es auch früher eigene Gesetze, also sehr, sehr ursprünglich und das ist einfach irre toll, abgesehen vom Wandern, was dann auch nochmal der absolute Burner ist.
Ja, und es wird, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Doku auch ein bisschen touristisch erschlossen. Also Tuschezien, muss man ehrlich sein, hatte ich vorher auch noch nie gehört. Ich glaube, den meisten geht so, die gerade hier zuhören. Du hast wahrscheinlich über deine Recherchen irgendwann von dem Ort erfahren oder es wurde dir empfohlen. Auf jeden Fall scheint es ja ein Ort zu sein, der noch so eher ursprünglich ist.
Ja.
Der für die Menschen eine große Bedeutung hat, die aber auch, das sagt ja einer in dem Film auch, ein Familienmitglied, der schon gerne auch besucht werden darf von Touristen und trotzdem immer noch traditionell bleiben wird. Das ist so ein bisschen seine Hoffnung. Ja. Also würdest du sagen, als Tourist, man sollte sich Tuschezien mal wirklich anschauen?
Auf jeden Fall. Also wer gerne draußen ist, gerne wandert, die Natur liebt, der ist in Tuschezien total gut aufgehoben. Ich würde nicht alleine hinfahren. Also über diese Straße würde ich auf keinen Fall alleine hinfahren. Man muss bei den Autovermietungen auch unterschreiben, dass man nicht nach Tuschezien fährt und man wird auch getrackt.
Ach, ja. Echt? Das steht da drin, so als kleingedruckt.
Und wer es trotzdem macht, der hat halt eine dicke Strafe. Also es gibt Fahrer. Okay. Also damit unterstützt man natürlich auch das lokale Business, ne? Zu sagen, ich fahre jetzt mit einem lokalen Fahrer, der diese Straße blind fahren kann. Mit dem fahre ich jetzt da hoch und dann gibt's einfach verschiedene Orte, die man über Wandertouren verbinden kann. Und ganz viele Familien haben jetzt dort in ihren Häusern, in ihren sehr alten historischen Häusern, Gästezimmer, kochen für die Gäste. Das ist dann auch toll, wenn man da das einfach in Anspruch nimmt, was angeboten wird, weil es unterstützt die Menschen. Die haben da nicht viel, wovon sie leben können. Also wer jetzt nicht gerade Schafe züchtet oder Pferde oder andere Herden hat, der lebt vom Tourismus. Und das ist immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also die Leute, die da hinkommen, das sind sehr abgefahrene Touristen. Das sind jetzt ja keine Pauschaltouristen. Und die sind natürlich super gerne gesehen, weil die eine große Wertschätzung dafür mitbringen schon. Die haben dann vielleicht Georgien schon kennengelernt, die wissen um die Traditionen und die sind super gerne gesehen. Ich habe auch gesehen, es gibt auch so Touren, da kannst du mit dem Mountainbike, also wirst du mit dem Bus hochgefahren mit 10 Mountainbikes und musst nur noch bergab wieder runterfahren. Ja gut, kann man auch machen. Ich wäre dann eher fürs Wandern. Ich finde es etwas ursprünglicher.
Aber ich stelle mir schon spannend vor, wenn man da so diese Straße hochgefahren wird, die man selbst als Tourist gar nicht befahren darf oder zumindest nicht mit einem Leihwagen. Da sieht man doch rechts und links dann überall diese Kreuze und diese Andenken an dort Verstorbene.
Ja.
Und jede Familie, ich glaube, so hast du es auch in der Doku gesagt, kennt jemanden, der dort wirklich ums Leben gekommen ist. Also das ist ja so ein ganz beklemmendes Gefühl wahrscheinlich auch, aber irgendwie auch Vorfreude, so alles in einem drin, wenn man da hochgefahren
ist.
Also
in mir war eine Abenteuerlust. Ich bin mit zwei Kollegen außer Gia gefahren. Also ich hatte einen Kameramann und einen Tonmann dabei. In dem Fall war es jetzt nicht der Michael. Und unser Tonmann, das darf ich auch erzählen, hat Höhenangst. Und es hat den wahnsinnig gestresst, über diese Straße zu fahren. Aber er hat gesagt, ich will dorthin und dafür mache ich das. Aber der hatte die ganze Fahrt über Kopfhörer auf. Der hat sich sogar auch die Augen verdeckt. Der hat immer auf der Bergseite, nicht Talseite, sondern Bergseite gesessen.
Ja.
Und wir sind auch so langsam gefahren, dass es für ihn okay ist, weil das schon wirklich krass ist. Und wir sind dann an einer Stelle vorbeigekommen. Das war mir überhaupt nicht klar, dass es uns betreffen könnte. Ich bin ja immer so gutgläubig und denke, ach komm, statistisch gesehen, uns passiert nichts. Und wir haben dort zweimal gedreht. Einmal im Juni und einmal Ende August, um den Anfang des Sommers, wenn alle hochkommen, und das Ende des Sommers zu drehen. Und als wir dahin kamen, beim ersten Mal waren wir die Ersten, die überhaupt hochgefahren sind. Wir mussten Bäume wegsägen, um überhaupt anzukommen. Also du hast richtig Hindernisse auf dem Weg, weil noch keiner vor dir hochgefahren ist. Und als wir das zweite Mal da waren, da dachte ich, was haben die denn alle? Die sind so still. Irgendwie sind die anders. Und dann haben die erzählt, dass ein Laster, der nach oben gefahren ist, mit einer ganzen Familie, also waren 7 Leute drin und 5 waren aus einer Familie und dieser Laster hatte einen Motorschaden und ist zurückgerollt und ist in die Schlucht gestürzt. Und das ist eine solche Tragödie. Und dann habe ich gedacht, okay, wir müssen den Dreh abbrechen. Und dann haben wir aber drüber gesprochen. Und die haben gesagt, nein, wir würden uns freuen, ehrlich gesagt, wenn das gewürdigt wird. Also wenn ihr das erzählt. Und dann haben sich auch viele dazu geäußert, was ist das für eine Straße? Und einer der Protagonisten hat gesagt, diese Straße, das ist wie wenn die Natur die rote Linie zieht. Ihr könnt hierher kommen, aber ihr könnt auch nicht alle hierher kommen. Ich habe hier das Sagen. Und so nehmen die dieses Schicksal an. Und die haben gesagt, es gibt wirklich in jeder Familie jemanden, der umgekommen ist, auf dem Weg nach Tuschezien. Das ist schon, also es hat schon, dieser Film ist ganz irre geworden. Es war völlig unerwartet. Der hat eine große Dramatik, hat auch wahnsinnig viel Schönes, hat viel Sehnsucht, hat Abenteuer, aber hat eben auch da ist auch so eine Tragik drin. Und das passt auch wieder zu den Georgiern. Also die haben in allem eine Tiefe. Gia hat mal gesagt, wir kennen nur himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt. Dieses Normale, dieses Unterdrückte, das haben wir nicht.
Ja, so ein bisschen melancholisch schwingt da auch immer mit. Ja. Das ist immer so ein bisschen mein Eindruck, auch von den Farben her, wie es da aussieht, wie die Natur ist, dieses felsige, zerkluftete. Und dann auf einmal ist da ein Schäfer mit unzähligen Schafen und das ist dann seine Schafherde und er stellt sich dir vor, das fand ich auch ganz schön in der Doku, aber wollen wir nicht zu viel über die Doku sprechen, die soll jeder gerne selbst schauen, der das hier hört natürlich.
Ja, ein halbes Leben in Tuschetien heißt der Film.
Stimmt, genau den Titel, sehr gut, ja genau, den findet man. Was würdest du sagen, ist es wirklich für alle geeignet oder sollte man schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, abenteuerlustig sein, wenn man nach Tuschetien will? Weil so wie es klingt, ich bin jetzt hin und her gerissen, einerseits man will da unbedingt mal hoch, was du so beschreibst, auch in so eine authentische Gästewohnung. Dann, wenn man dort von diesen tollen Gastgebern noch bekocht wird, also viel schöner kann ja ein Abenteuer nicht sein. Auch so ein Sonnenuntergang dort in diesen Gebirgen von Georgien stelle ich mir malerisch schön vor. Aber andererseits, der Puls geht schon hoch.
Ich würde sagen, ich würde erstmal den Rest von Georgien oder etwas anderes, ein anderes Wandergebiet. Es gibt auch noch Chefsurädchen. Also es gibt schöne Gegenden. Ich würde mit was Einfachem anfangen, um auch diesen Spirit kennenzulernen. Dieses, wenn du dort in der Gästeunterkunft bist, dann hast du nicht überall die top-weißen Laken, sondern hat man einen Laken und eine Wolldecke drüber. Also das ist alles so ein bisschen einfach. Also da wird nicht so viel Geschiss gemacht, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Und das ist ja nicht jedermanns Sache. Und da, oder man teilt sich die Toilette mit noch zwei, drei anderen Zimmern oder das Bad oder so. Und wer das gut kann, wer sagt, ja, das ist mir bewusst, dass das dort jetzt kein Top-Gästebetrieb ist, dann muss ich halt ein Hotel buchen. Für den ist es toll. Wer aber sagt, nee, ich möchte es gern super clean haben im Urlaub, der kann auch nach Georgien fahren, aber der wird eine andere Tour einfach dann buchen. Also der Gia und seine Frau, die haben eine sehr schöne Webseite, wo die Frau auch so, die Katrin hat die ganze Geschichte des Landes und die Kultur und die Traditionen und sie stellt dort auch alle Regionen vor. Und da, finde ich, kann man sich so ein bisschen einlesen, dass man das Gefühl hat, was passt denn eigentlich zu mir? Also man kann zum Beispiel auch einen Camper mieten dort vor Ort und mit dem Camper rumfahren. Darfst halt nicht mit nach Tuschetien. Aber du kannst schon viel auf eigene Faust machen. Aber wenn du diesen Kontakt mit Einheimischen möchtest, auch mal den Gesang hören möchtest oder und mit einem Fahrer, also ich würde immer empfehlen, mit einem Fahrer das zu machen, also ein Auto und einen Fahrer mit einer kleinen Gruppe zu buchen, weil der Fahrer nimmt dich dann auch mit zu seinen Verwandten und dann wird bei denen gekocht und dann wird bei denen gesungen und dann hast du so einen echten Kontakt. Das ist was, da bin ich jetzt reich beschenkt, weil ich das nicht bezahlen muss, ne? Also wenn ich für einen Film wohin fahre, dann kriege ich halt diese ganzen Kontakte. Wenn das jemand als privater Reisender macht, muss er sich natürlich überlegen, habe ich das Geld dafür, das jetzt auch noch zu bezahlen oder ziehe ich einfach mit meinem Rucksack los? Das ist mir schon auch klar, dass ich da auf eine Weise privilegiert bin mit meinem Job.
Wobei ich glaube, also Georgien ist vielleicht jetzt falsch, aber würde ich jetzt nicht als das teuerste Urlaubsland jetzt oder Reiseland erstmal klassifizieren, oder?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt. Also ich war gerade in Norwegen, ich weiß jetzt, was teuer ist.
Ja,
da überlegst du dir bei jedem Krabbenbrot, kann ich das bezahlen? Und in Georgien, also wir haben damals zu viert gegessen und am Schluss irgendwie nach drei Gängen 25 Euro ausgegeben. Das wird mit Sicherheit jetzt auch angezogen sein, zu Recht, aber es ist immer noch wahnsinnig günstig für das, was man geboten bekommt.
Also ich habe Georgien jetzt definitiv auf meiner Bucketlist. Tuschetien mit so einem Fragezeichen dahinter, da bin ich ehrlich mit dir, wegen dieser krassen Straße da.
Ja.
Muss ich nochmal gucken. Was würdest du sagen, was braucht man so an Equipment, an Ausstattung? Wie ist man in Georgien perfekt aufgestellt?
Also ich würde so für alle Wetter was mitnehmen, so ein Zwiebelsystem. Es kann sehr, sehr warm sein. Es kann aber auch dann nachts oder abends sehr kalt werden. Du kannst super toll im Oktober noch fahren und es ist noch richtig schön warm. Also ich würde vielleicht nicht im Hochsommer fahren. Ich würde dann die Nebensaison eher nehmen, dann ist es auch nicht so voll. Wenn du wandern willst, weißt du, was du brauchst. Ordentliche Schuhe, ein paar leichte Schuhe. Schmuck nimmst du eh nicht mit in Urlaub, oder? Ist ja keine Kreuzfahrt. Also ich würde so einmal alles mitnehmen, alles, was bequem ist, wenn man bei Leuten ist. Mhm. Natürlich ist es schön, wenn du einen Rock dabei hast, aber der kann auch knüttelig werden. Da geht es um die Geste. So.
Ja, und diese Gastfreundschaft zu erleben, ich glaube, da ist es eh fast egal, wie man aussieht, wenn man freundlich auf die Menschen dort zugeht. Da kann man es wahrscheinlich sogar ähnlich erleben, so wie du es für deine TV-Dokus darfst, weil man eben mit den Menschen auch sehr einfach ins Gespräch kommt. Das habe ich schon öfter hier gehört. Gerade Osteuropa ist ja extremst gastfreundlich, wenn man offen auf die Menschen zugeht. Und ich glaube, Gea heißt er ja, ist so mit einer deiner besten Freunde mittlerweile auch geworden,
ja,
oder?
Ist ja, also wir sind wirklich, wir telefonieren oder wir machen immer einen Videocall, dann schreibt er, hast du kurz Zeit? Und es ist immer, wir quatschen immer mindestens eine Stunde. Also unter einer Stunde kommen wir nicht raus. Ich kenne die ganze Familie, der hat mittlerweile 6 Kinder mit seiner Frau. Und es ist so schön, dass da etwas entstanden ist, was geblieben ist. Und wir haben das damals, also wir haben 2011 diese erste Reise gemacht mit dem Michael, dem Kameramann zusammen. Und wir standen zu dritt am Flughafen und haben alle drei geheult.
Oh, und nach wie vielen Tagen? Wie lange war das?
Da waren wir 4 Wochen zusammen unterwegs.
Ach ja, okay,
und wir wussten irgendwie, das ist eine Freundschaft fürs Leben. Und deshalb, ich mache wahnsinnig gerne Werbung für ihn. Das werde ich jetzt nicht machen. Er hat sein eigenes Reiseunternehmen. Hat auch gesagt, du hast uns viel Glück gebracht. Hatte zwischendurch sogar ein eigenes Hotel. Macht ganz tolle Reise. Also das ist ein richtiger Reisekonzern jetzt dort geworden. Und die machen aber immer noch so tolle Reisen und so tolle Konzepte. Seine Frau überlegt sich jedes Jahr, was könnten wir denn jetzt mal machen? Jetzt gibt es eine Gesangsreise, wo man von Ort zu Ort wandert und diese polyphonen Gesänge selber ausprobieren darf. Also die überlegen sich immer was Neues und dann sag ich auch, oh, ich habe eine Idee, jetzt machen wir eine Coaching-Reise. Das machen wir jetzt. Wir wandern und dann gibt's von mir jeden Tag eine Aufgabe.
Und bist du bald wieder da? Klingt so ein bisschen so, als würdest du schon wieder planen.
Ich verspreche ihm das jedes Jahr. Also er ist viel öfter in Deutschland, weil er hier dann auch auf der ITB ist oder auf der CMT, so eine Caravan-Messe. Er ist öfter in Deutschland als ich in Georgien. Ich nehme mir das andauernd vor und dann klappt es irgendwie doch nicht. Also ich bin bis jetzt immer zum Drehen da gewesen, aber noch nie selbst nur zum Urlaub machen. Könnte ich auch gar nicht. Müsste sofort die Kamera mitnehmen und sagen, oh, komm, wir drehen was. Wir machen jetzt hier was.
du guckst überall, wo die Geschichten sind, ne?
Ja, ich kann das gar nicht mehr abstellen. Ja.
Ja. Ach, herrlich. Ja, Mensch, ich könnte dir stundenlang zuhören. Du hast uns Georgien so richtig nahe gebracht. Ein Land, glaube ich, das für viele echt eher unbekannt noch ist. Deswegen, ich kann die Dokus sehr empfehlen, die du gedreht hast. Und ich habe auch das Gefühl, dass es viele inspiriert, die das heute gehört haben.
Ich habe noch so einen Essenstipp. Wenn jemand sagt, wir würden gerne mal, also wir wollen vielleicht nach Georgien fahren, wir wissen noch nicht so richtig und hat zufällig in seiner Nähe ein georgisches Restaurant. Das gibt's nicht oft, aber es gibt zum Beispiel in Berlin, in den großen Städten gibt's georgische Restaurants. Und da würde ich mal hingehen und Vorspeisen bestellen. Also da gibt's zum Beispiel etwas, das sind Auberginenröllchen mit Knoblauch-Walnusspaste drin. Badrijani heißt das. Oder es gibt so Gemüsebällchen. Die haben, wer gerne Fleisch isst, ist in Georgien super aufgehoben. Die machen den besten Schaschlik ever auf dem Holzkohlegrill. Da schmeckst du das Holz raus.
Lecker.
Also das würde ich mal ausprobieren. Dann hat man schon so eine Ahnung, wie die so drauf sind. Oder Reportagen
super
gucken.
Super Tipp. Ja, oder beides.
Oder beides.
Erst Reportage gucken und dann lecker essen gehen und dann buchen.
Und dann buchen.
Also so würde ich es machen.
Und dann buchen, genau.
Ach Mensch, wie schön. Ja, und es gibt ja auch noch deine 2 Bücher bei Georgien, haben wir vorhin auch schon kurz erwähnt. Vielleicht noch am Ende dieser Episode. Du hast ja gerade dein drittes Buch veröffentlicht.
Ja.
Das heißt Reisefieber, Finger auf den Globus legen und dann die Welt entdecken und dich selbst gleich mit. Schöner Titel.
Ja.
Und können wir auch noch kurz drüber sprechen. Also es geht ja da um ganz praktische Tipps, wie man reist, wie man sich vielleicht selbst auch, ja, so einen psychologischen Check auf dem Reisen, wie man sich selbst besser kennenlernt unterwegs.
Ja,
ne?
Also ich werde ja eben immer so oft gefragt, also erstmal, das sind diese ganz praktischen Tipps, was nehme ich denn da mit? Ich muss in die Kälte oder ich fahre in die Wüste oder wir gehen auf ein Safari-Boot und ich gehe tauchen oder wie komme ich im Dschungel klar? Da habe ich einfach mal so alle Tipps gesammelt und rausgehauen und habe das aber auch immer mit einer persönlichen Geschichte verwoben. Warum ist mir das passiert? Was lernen wir daraus? Warum müsst ihr das nicht nachmachen? Oder warum solltet ihr das unbedingt nachmachen? Und dann ist aber eben auch dieses, ich werde ja immer wieder nach diesem Sabbatjahr gefragt, nach diesem, du warst ja mal was anderes, du hast ja mal was anderes gemacht und jetzt bist du ausgestiegen und das ist doch schwer. Und klar, jetzt rückblickend das erzählt sich als Erfolgsgeschichte und das fühlt sich für mich jetzt auch so an, aber zwischendurch in diesem Prozess hat sich das überhaupt nicht so angefühlt. Und ich hatte aber diesen Ruf gespürt. Ich wusste, du musst was ändern. Ich hätte aber nicht den Finger drauf legen können. Und ich bin super froh, dass mir keiner vorher gesagt hat, was dann in der Folge alles passieren wird. Und das mal so ein bisschen aufzudröseln. Was ist es, wenn ich schon sehr lange von etwas träume, aber ich hadere? Oder ich finde immer eine gute Ausrede, warum ich das nicht mache. Oder ich kriege einfach meinen Hintern nicht hoch. Da habe ich so ein bisschen diese psychologischen Aspekte beleuchtet oder auch wenn jemand eine Reise macht und sagt, ja, für dich ist ja einfach, du gehst leicht auf Leute zu, alle reden mit dir. Bei mir ist das nicht so. Dieses zu gucken, was strahle ich denn aus? Was kann ich denn tun? Was gibt es so kleine Übungen, die man machen kann, um dafür zu sorgen, dass man selber leichter in Kontakt kommt und dass man vielleicht seine Schüchternheit nicht ablegt, aber sagt, ja, ich bin so und ich nehme das jetzt mit oder ich habe Angst davor, dann mache ich das jetzt eben mit Angst. Und das habe ich in diesem Buch alles so, ja, mal so zusammengefasst. Und das kann man gut lesen, eben wenn man eine Reise vorhat, wenn man an sich gerne reist, wenn man vielleicht überlegt, ob man ein Gap Year macht oder aussteigt und sagt, dazwischen mache ich aber ein Sabbatjahr oder so. Dann ist das Buch, glaube ich, ein schöner, das ist so ein Mutmacher und so ein Vorfreude-Generierer. Deshalb heißt es auch Reisefieber, weil ich finde, Reisefieber ist ja beides. Du hast Vorfreude, aber du hast auch ein bisschen Schiss. Und das ist so, deshalb heißt das Buch Reisefieber. Und beides ist gut.
Ich finde sogar, das gehört zu einer guten Reise dazu.
Ja.
Weil wenn man nur weiß, was passieren wird, so Thema Kreuzfahrt, ich habe dann keine Vorfreude. Ich habe noch nie eine Kreuzfahrt gemacht, aber so stelle ich es mir zumindest vor. Dieses bisschen Abenteuer, dieses bisschen Aufgeregtsein gehört ja zu einem guten Abenteuer auf jeden Fall dazu. Und übrigens, wer noch mehr von dir hören will oder dir auch Fragen stellen will, du bist ja auch immer wieder zu Gast in den Globetrotter-Stores, in den Filialen. Eine Übersicht gibt's auf globetrotter.de/Veranstaltungen. Deine Vorträge, auch viele spannende andere Vorträge kann man sich da anschauen. In den ganzen tollen Stores in ganz Deutschland und in manchen darf man auch dich dann treffen.
Ja.
Julia, ich finde das alles so spannend. Ich habe so ein Gefühl, wir hören uns nochmal wieder ganz bald hier im Podcast.
Würde mich freuen.
Weil jetzt haben wir gar nicht über das Baltikum haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber da habe ich doch auch so viele Fragen.
Ja, da kann ich ja auch noch ganz viele Geschichten erzählen. Oder du kommst mal in die Clubhütte.
Oh ja, dann zeichnen wir da vielleicht mal auf. Genau. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit heute, für deine spannenden Erfahrungen und Geschichten aus Georgien. Und dann hören wir uns hoffentlich ganz bald hier wieder. Vielen Dank, dass du zu Gast warst und rausgehört.
Vielen Dank, dass ich so viel erzählen durfte. Hat mir Freude gemacht.
Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.
Rausgehört ist eine Produktion der Podcastfabrik im Auftrag von Globetrotter Ausrüstung. Host Joris Alexander Krug. Redaktion und Konzeption Tristan Eggers. Sound und Postproduktion Podcastfabrik Studios Bielefeld. Alle Episoden und Informationen zu Rausgehört auf globetrotter.de/rausgehört.